ARD.
Ich dachte, wir reden hier über die 100. gelbe Karte für Dominik Kohr. Und dann gab es 7 gelbe Karten zwischen Wolfsburg und Mainz und keine für Dominik Kohr. Der hat noch gar keine gesammelt in der Bundesliga.
Glaubst du, das ist Absicht gewesen?
Der hat eine im DFB-Pokal, der hat eine in der Conference League Quali und noch keine in der Liga.
Ja, der will die 100 nicht knacken.
Nee, dann bleibt Effenberg wohl alleine in dem 100er Club.
Ist das der Einzige, der 100 hat?
Ja.
Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Was ist denn mit Thomas Heito oder so?
Elitärer Kreis steht
hier. Oder ist der vierstellig?
Stefan Effenberg, 110 gelbe Karten in 370 Spielen. Das ist der Einzige im 100er Club.
Krass. Hätte ich jetzt gedacht, da gibt es noch den einen oder anderen mehr.
Ja, nee.
Sind wir im 100er Club, was den Podcast angeht? Noch nicht?
Nee. Lass mal starten.
Also, reden wir nicht schon die ganze Zeit?
Ich würde da halt das Intro hinpacken.
Ach so.
Müssen wir noch WhatsApp schreiben oder können wir dann?
Du, ich guck einfach mal, was so los ist auf dem Transfermarkt noch so ein bisschen.
Und?
Gerade nichts.
Dann können wir ja jetzt endlich über die Spiele reden. 2. Spieltag in der Bundesliga, 1-1 zwischen Wolfsburg und Mainz, habe ich schon erwähnt. Danach 3-0 Dortmund gegen Union und das größte Spiel war aber eigentlich das letzte des 2. Spieltags vor der Länderspielpause. Der 1. FC Köln schießt den SC Freiburg mit 4-1 aus dem Stadion.
Ich wette, die häufigste Google-Anfrage in Köln oder Google-Suche in Köln ist Hotels Europa 2026-27.
Ich dachte Sondertrikot oder wie so aussehen wie Lukas Kwasniok.
Ach so, weil er heute im Schwarzen da stand, im kleinen Schwarzen.
Der hatte ja dieses Dom-Geburtstagstrikot an, weil seine Spieler halt in Rot-Weiß gespielt haben, musste er dann in Schwarz am Spielfeldrand stehen und hat sich doll gefreut. Also hatte den perfekten Einstand als Bundesliga-Trainer zu Hause in Köln.
Ja, Köln fand ich auch richtig stark. Ne? Also Freiburg auch erstaunlich schlecht. Ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass Köln echt einen ganz guten Plan hatte.
Mhm.
Freiburg von vornherein so aus dem Spiel zu nehmen. Das war am Anfang nach vorne natürlich vom FC ein bisschen zäher. Und Freiburg hat ja schon auch irgendwie am Anfang Chancen gehabt, die sie einfach dann nicht gut genutzt haben. Und Köln, so vom Gefühl her, also ja gut, jede Chance wäre drin, wäre übertrieben. Aber die wirkten schon auch effizient auf mich, oder?
Ja, und ich finde Freiburg, was denen fehlt, kann man eigentlich auf 2 Wörter runterbrechen. Letzte Ohren.
Ja.
Also du hast ja gesagt, sie hatten ihre Chancen, aber man merkt halt irgendwie doch, dass der fehlt. Ich mache mir auch ehrlicherweise ein bisschen Sorgen, weil es dann irgendwann auch echt ideenlos gewirkt hat.
Ja, hat es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das lag glaube ich auch daran, dass Köln, das war, fand ich total mutig, also die haben jetzt nicht total gepresst, aber die haben immer mit 4 Spielern, weil Johannesson immer zum Teil also zu den 3 Offensiven dazugekommen ist, um den Spielaufbau der Freiburger auch in der Breite komplett zu unterbinden. Also es gab eigentlich auch kaum eine Möglichkeit.
Ja.
Und also überhaupt irgendwie eine offensive Aktion an den Start zu bekommen. Und das fand ich schon echt gut von den Kölnern so. Also vor allem Johannesson fand ich super. Also der ist, der war letztes Jahr in Düsseldorf, fand ich den auch schon gut. Aber dass der so schnell in der Bundesliga ankommt, finde ich schon krass.
Also ich finde auch, Köln hat sich perfekt verstärkt für die Bundesliga. Die Neuzugänge funktionieren. Köln übrigens jetzt das defensivstärkste Team nach 2 Spieltagen zusammen mit Gladbach.
Ein Gegentor.
Ein Gegentor.
Zusammen mit Gladbach, die aber im Gegensatz zu Köln halt nur einen Punkt haben,
ja,
und nicht 6.
Ja, keine 6 Punkte. Köln auf Platz 3 in die Länderspielpause. Hätte man so jetzt auch nicht unbedingt erwarten können mit Gegnern wie Mainz und Freiburg. Aber bleiben wir mal beim Thema Neuzugänge. Unsere Redaktion hat mal wieder was für uns vorbereitet. Und zwar unser beliebtestes Spiel, das Blind Ranking.
Ranken wir schon wieder irgendwas an?
Wir ranken, ja. Wir ziehen Spielernamen und müssen dann von 1 bis 5 ist es, glaube ich, festlegen, auf welche Platzierung wir die setzen würden.
Okay, das machen wir aber jeder für sich, oder? Machen wir das wieder wie beim letzten Mal einfach zusammen.
Sollen wir nochmal versuchen, ob wir uns da einig werden? Das glaube ich nämlich ehrlicherweise nicht.
Ja, okay. Nee, also lass uns mal jeder einzeln, oder?
Ja. Also du hast ja schon einen Zettel parat, dann darfst du auch anfangen. Du darfst den ersten ziehen.
Ich habe Lukas Vázquez.
1 bis 5.
Also bei dem Chaos, was bei Bayer Leverkusen hängt, gerade da abgeht, kann man das vielleicht noch gar nicht so richtig sagen.
Mhm. Ja, ich finde.
Ich nehme den auf die 3. Also potenziell ist das natürlich schon auch irgendwie jemand mit seiner Erfahrung, der da in dieses Chaos ein bisschen Ordnung reinbringen kann. Ne?
Ja, ich habe, als der vorgestellt wurde, dachte ich, das könnte so ein Chaka-Move werden. Also so einer, wo du denkst, eigentlich schon über den Zenit drüber, aber könnte nochmal richtig wichtig werden für die Mannschaft. Ich glaube aber nicht, dass das das größte Problem ist, weil wenn du halt wieder eine 3-1-Führung aus der Hand gibst, dann...
Ja, aber also ganz ehrlich, dieses Chaos, dieses defensive Chaos und da, also natürlich geht es noch darüber hinaus, dass sie, was sie da gegen Werder veranstaltet haben, das ist, finde ich, schon eine Riesenbaustelle. Also, dass es in der Mannschaft insgesamt nicht stimmt, so. Aber so jemand wie Lukas Vázquez, der wirklich auch erfolgreich war und ganz, ganz viel gesehen hat, vielleicht ist das dann schon auch jemand, der da in den Kader wieder ein bisschen Struktur reinbringt. Ich schreibe mal auf die 3.
Ja, ich habe mal auf der 4.
Okay.
Ich ziehe mal den nächsten Zettel.
Mhm.
Joe Bellingham. Boah. Jetzt habe ich die 4 schon besetzt, ne? Ich packe den auf die 5. Ich finde,
echt?
Ja, ich finde ehrlicherweise, der ist noch keine echte Verstärkung für den BVB. Und vor allem, jetzt haben sie das Spiel gewonnen, relativ souverän mit 3-0 gegen Union, wobei der BVB halt ja auch immer zu Hause gegen Union gewinnt. Aber allein halt dieses Chaos, was da vergangene Woche war, dass da die Eltern sich in den Kabinengang stellen und sich darüber beschweren, dass der Junge doch bitte jetzt mal spielen soll und dass das Spiel sowieso nicht gut ist. Ich glaube, der bringt mehr Unruhe rein, als dass er dem BVB hilft.
Also ich fand den heute wirklich okay, aber um ihn auf die 2 zu schreiben, reicht es mir tatsächlich nicht, weil der von der Bedeutung für den BVB meiner Meinung nach jetzt irgendwie noch nicht krass genug war. Also da würde ich jetzt Chukwuemeka eher noch weiter vorne einsammeln. Oder einsortieren. Deswegen schreibe ich ihn auch auf die 4.
Weißt du denn, wer noch kommt? Nee, ne?
Nö. Ja. Keine Ahnung. Ich ziehe den nächsten. Achtung. Ich habe Marius Bülter. Boah, das ist natürlich jetzt im Moment.
Ja.
Boah, der war natürlich heute auch überragend.
Ne? Ich mache den auf die 2.
3 Scorer, 2 Tore, 1 Assist. Der ärgste Verfolger von Harry Kane in der Scorerliste. Wahnsinn, ne? Marius Bülter, ja, ich schreibe mal auf die 2.
Ja.
Das scheint sehr, sehr gut zur Spielidee von Lukas Kwasniok zu passen. Das hat man heute auch, finde ich, diese Variabilität da vorne. Sie haben ja eigentlich ohne Ankerstürmer gespielt. Mit Kaminski, mit Thielmann und mit Bülter. Alle haben gescored. Und das ist so richtig schwer zu fassen für die Abwehr gewesen heute von Freiburg. Das ist schon, also ich kann mir vorstellen, dass Bülter das tatsächlich bestätigt. Das
ja,
ist nicht nur
vor
so
allem finde ich, der ist auch als Typ, der passt einfach gut dahin. Also auch so der verlängerte Arm von Lukas Kwasniok so ein bisschen auf dem Platz. Also
hast du den Eindruck, dass er das ist?
Vom Typ her ja schon.
Ja?
Ja.
Okay. Also den Eindruck, also ich finde, passt auch irgendwie nicht so richtig zu einem Offensivspieler oder eher, also heute hat er ja im Zentrum begonnen, war ständig auch auf dem Flügel unterwegs. Da würde ich jetzt eher andere sehen.
Wen
aber
denn?
Erik Martel?
Ja.
Also das ist eher so, ich finde auch, aber gut, der ist ja schon länger in Köln, ist kein Neuzugang. Auch der hat super gespielt.
Ja.
Also generell auch dieses Zentrum, das war alles sehr, sehr schlüssig. Und deswegen, da vielleicht kann man echt was von Köln erwarten. Aber zumindest schreiben wir jetzt, also ich schreibe Bülter auch auf die 2.
Ja,
also du hast ihn auf der 2, ich auch.
Yusuf Paulsen, direkt mal Kapitän geworden beim HSV. Aber noch nicht von Anfang an gespielt. Ist halt, also finde ich auch ein bisschen schwierig.
Yusuf Paulsen auf die 5.
Nee.
Willst du ihn auf die 1 schreiben?
Nee, eben. Ich habe jetzt noch 1 und 3 frei, deswegen ist er bei mir auf der 3.
Also,
vielleicht, weil ich mir einfach mehr von ihm erwarte.
Ja, der ist
also guck mal, als Davy Selke zum HSV gegangen ist, da hat auch niemand damit gerechnet, dass der die quasi in die Bundesliga schießen wird.
Ja, also klar, die beiden kann man, finde ich, aber jetzt nicht so zu 100, ja doch, die kann man schon vergleichen. Die sind schon ähnlich, das stimmt. Die sind schon ähnliche Typen so, vor allem was so das Pressing-Potenzial angeht. Dafür haben sie ihn geholt, aber der scored halt einfach viel zu wenig und er ist halt auch ein Stürmer, der im Strafraum angespielt werden muss, der gefüttert werden muss. Und da sehe ich dann ehrlicherweise Königsdörfer jetzt gerade vorn. Hat ja auch gespielt.
Ja.
Latzel ist auch noch da. Deswegen, ich schreibe mal auf die 5.
Ja, ich denke auch, man muss ihm halt vielleicht noch ein bisschen Spielzeit geben. Und irgendwas muss er ja haben, dass Merlin Polzin denkt, ja, den mache ich zum Kapitän.
Ja, jemand mit viel Bundesliga-Erfahrung, so viele hast du in dem Kader ja nicht. Das ist ja auch ein großer Makel, muss man ja sagen. Ne?
So, jetzt haben wir beide
jetzt
noch Platz 1 frei. Ne?
Bin ich gespannt, wer auf meiner 1 landet.
Ja. du bist dran.
Ich muss. Okay, Achtung. Luis Diaz. Bam. Hätte ich sofort so unterschrieben.
Ich nicht.
Nee?
Nee. Nee, dafür war der im Topspiel halt auch wieder. Aber also, ja, er hat seine Chancen halt nicht genutzt. Er ist für mich im Prinzip der perfekte Sané-Ersatz und das ist nicht unbedingt positiv gemeint.
Aber bezogen, worauf meinst du?
Bezogen darauf, wie viele Chancen er dann doch braucht, um zu treffen. Er war nicht allein dafür verantwortlich, dass die Bayern das Spiel fast noch aus der Hand gegeben haben und das 3-2 am Ende dann doch knapper war, als es hätte sein müssen. Das geht jetzt nicht auf seine Kappe. Aber du musst ja halt auch mal sehen, der ist ja der Einzige, der im Sommer dazugekommen ist immer noch, ne?
Er ist jetzt der Einzige, der im Sommer dazugekommen ist.
Also Tah und Bischof waren ja vorher schon klar. Das ist im Prinzip ist Luis Diaz die einzige Transferbewegung, die sich danach noch getan hat.
Also die im Sommer dazugekommen ist, ist ja an der Stelle falsch, die sich im Sommer erst ergeben
genau,
hat. So, ne?
Genau.
Ja. Ja, ist richtig. Ich persönlich bin aber, also ich habe den, letztes Jahr habe ich Bayer Leverkusen übertragen gegen Liverpool an Anfield, in Anfield. Und da hat der halt im Sturmzentrum gespielt. Der hat die so auseinandergeschraubt. Unnormal.
Ja, aber das macht er bei den Bayern nicht.
Doch, das macht er. Der hat in beiden Spielen getroffen in der Bundesliga.
Ja, aber im Sturmzentrum auseinanderschrauben war ja jetzt gerade der Begriff und das macht er bei den Bayern nicht. Ja,
aber wenn, also ich persönlich bin auch der Meinung, dass mit Luis Diaz ein Harry Kane-Ersatz ein potenzieller da ist als Mittelstürmer. Und
wer ersetzt ihn dann?
Luis Diaz auf dem Flügel? Naja, Flügelstürmer haben die Bayern ja schon. Ne? Also du hast ja auch Serge Gnabry noch, den fand ich
der
übrigens
jetzt
richtig
tatsächlich
gut im Zentrum.
Gut performt, ja.
Ja, aber den kannst du ja dann auch auf dem Flügel spielen lassen. Hat er am Ende der vergangenen Saison ja auch wieder gemacht. Kommt er ja eigentlich, so vom Gefühl her, kommt er ja eigentlich auch eher vom Flügel als so auch von einer 10 oder von einer 9,5 oder so. Deshalb, da hätte ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen.
Also der ist wirklich dein Top-Transfer des Sommers?
Der ist bisher mein Top-Transfer des Sommers, ja.
Okay, aber die Bayern haben auf jeden Fall noch einiges zu tun, würde ich mal sagen.
Ja, ich würde tatsächlich bei den Bayern diese ganzen Stürmerüberlegungen, habe ich ja am Donnerstag auch schon gesagt, würde ich hinten anstellen und würde tatsächlich eher über die Defensive reden.
Mhm.
Und auch da hat das Augsburg-Spiel doch auch schon wieder eigentlich gezeigt, dass es jetzt zumindest nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, oder?
Nee, also eigentlich nach dem Spiel kannst du sagen, vorne läuft's, hinten läuft's gar nicht. Und aber irgendwas stimmt doch auch komplett nicht, wenn du so ein souveränes 3-0, das auch locker ein 4-0 oder 5-0 hätte sein können. Noch so, also sie haben es ja nicht aus der Hand gegeben, sie haben es gewonnen, aber Augsburg nochmal so rankommen lässt und lass jetzt mal diese Aktion mit Boye und Fellhauer nicht passieren, was die Augsburger ja schon einfach rausgebracht hat, weil sie da gebankt haben. Der ist ja mittlerweile aus dem Krankenhaus auch wieder raus. Aber
ja, die sind
ja
mit den Köpfen zusammengestoßen.
Genau, der fällt jetzt erstmal mehrere Wochen aus und lass die mal in dem Flow drin bleiben. Ich weiß nicht, ob die Bayern das Spiel dann gewinnen.
Das lag aber auch mit an, also total. Du hast schon, ich sehe das auch, da kommt nochmal ein Bruch da rein. Die Komponente, die dafür auch mitbestimmt war, ist, dass Augsburg auch einfach, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich war eigentlich so der Meinung, okay, gegen Freiburg habe ich jetzt noch nicht viel Sandro Wagner, außer dass der vielleicht dafür gesorgt hat, dass Marius Wolf auf dem Flügel ein bisschen offensiver spielt, gesehen. Ich finde, in dem Spiel war das schon echt mutig. Also mutiger, viel mutiger als gegen Freiburg. Auch oft dann in der zweiten Halbzeit vor allem versucht, aggressiv den Aufbau der Bayern zu pressen. Was ja auch irgendwie eine Schwachstelle der Bayern in der vergangenen Saison war. Wenn sich das jemand getraut hat, haben sie Probleme bekommen. Das hat sich jetzt ja dann wieder gezeigt. Auch beim 2-3 gewinnen die den Ball dann, also verlieren sie den Ball eigentlich erst und holen ihn sich sofort wieder mit so einem aggressiven Gegenpressing. Und das bei beiden Toren, finde ich, sieht man diese Muster. Und das war schon, auch Matt Kömür, habe ich erst gedacht, okay, lässt das wieder ohne Stürmer spielen. Am Ende war das eigentlich ein richtig smarter Move, weil Jonathan Tah Dayo Upamecano lassen sich auch ganz gerne mal aus der Kette rausziehen. Das war die Idee dahinter. Das hat dann auch, bei den Toren finde ich, ist das jetzt kein Faktor, aber so grundsätzlich war das echt schon ein schlüssiger Ansatz. Und na klar, Bayern sind halt einfach individuell viel besser.
Also gar keine Frage. Das war auch, ich finde, es hat ganz schnell so ausgesehen, als würde man sagen, ja okay, da war jetzt super viel Vorschusslorbeeren und super viel Euphorie und dann ist Augsburg wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen. Aber das musst du halt auch erstmal hinkriegen, ne? Nach einem 0-3 gegen die Bayern zu sagen, vielleicht geht ja noch was, wir probieren das jetzt einfach weiter.
Ja gut, ich meine, da hat Wien Wiesbaden ja schon auch gezeigt, dass das gar
aber
keine
das
so schlechte
Pokal.
Idee ist. Ja trotzdem, es war ja ein paar Tage vorher.
Aber es war ja auch ein bisschen eine andere Elf, die da drauf stand. Also
Tah hat gespielt. Tah hat für mich gegen Wiesbaden auch irgendwie der Unsicherheitsfaktor. Das war in Leverkusen auch immer wieder mal so. dass er sich so, das ist ja auch eine Stärke, auch bei Upamecano, so dieses nach vorne verteidigen, dass sie wirklich dann, und das gehört ja auch zu dem Spielstil, ein bisschen musst du es halt, glaube ich, einfach auch einkalkulieren, wenn du so spielen willst wie Vincent Kompany. Hat dann trotzdem irgendwie nicht überrascht, dass genau da an der Stelle tatsächlich dann doch wieder irgendwie so Schwachstellen auftauchen. Die Bayern hatten eine Passquote von 84% nur.
Das ist echt.
Ich kann mich nicht dran erinnern, dass, dass ich bei Vincent Kompany mal so eine schwache Passquote bei den Bayern gesehen hätte. Und das sagt eigentlich alles über Augsburg aus. Also Kompliment, Sandro.
Auf jeden Fall. Hätten sie sich mindestens einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt. Wie siehst du das bei Union Berlin? Hätten die sich einen Punkt gegen BVB verdient gehabt?
Boah, nee, überhaupt nicht. Also Union ist ja, glaube ich, die haben die Offensivspielidee in Berlin vergessen.
Ja?
Sind in aus dem Bus ausgestiegen und dann so, ja, wir haben alles dabei, außer die Idee, wie wir hier mal ein Tor machen.
Also das aber war das wirklich, hat gegen
wobei,
VfB funktioniert.
Es gab ja dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit sogar auch diese riesige Gegenzugchance, das war basierend auf dem Abwehrfehler der Dortmunder, wo dann auf einmal Ilic frei auf Kobel zuläuft und am Tor vorbeischießt.
Das war in der ersten Hälfte, oder?
War das nicht in der zweiten? Ich hab das irgendwie am Anfang der zweiten einsortiert, aber kann auch am Ende der ersten gewesen sein. Aber das ist natürlich dann auch wieder so ein Freak-Moment vom BVB gewesen. Den kann dann, das hat Union ja vergangene Woche gegen Stuttgart auch gezeigt, den können die dann nutzen. Aber Ansa, der ist mal so richtig schön kaltgestellt worden von Anselmino, oder? Dem Neuzugang der Dortmunder, dem neuen, wo wir bei guten Transfers sind. Das scheint einer zu sein.
Auf den habe ich tatsächlich gehofft, deswegen habe ich die Position 1 freigelassen, weil der mir richtig, richtig gut gefallen hat. War ja auch eigentlich eher ein Nottransfer, wo du gesagt hast, okay, du hattest den Mané schon eigentlich als Notlösung, weil eben in der Defensive so viele verletzt sind. Der ist dann rot gesperrt, dann denkst du, ja okay, schnell, wir brauchen noch irgendeinen Ersatz. Und dann liefert der so ab und wirft sich da in alle Zweikämpfe, grätscht, was das Zeug hält, nimmt das ganze Stadion mit. Also es war, fand ich, ein sehr starker Auftritt.
Ja, auch finde ich mit Ball total bedeutend schon, weil das hat den Unionern echte Probleme bereitet, dass der halt dann irgendwie vielleicht auch, weil sie den vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, der hat dann wirklich, gerade in der zweiten Halbzeit, oft auch den Spielaufbau forciert. Ne? Also ist mal angedribbelt, weil die ganze Halbspur auf einmal frei war. Beim 2-0 finde ich, ist das einfach das Schönste. Also es gab wirklich auch ein paar echt schöne Tore an diesem Spieltag, muss man sagen. Ja. Aber das ist mein schönstes Tor oder mein Tor des Spieltags. Weil der BVB generell ja heute irgendwie spielfreudig wirkte, so ein bisschen am Anfang ein paar Probleme reinzukommen. Aber dieses Tor ist voll sinnbildlich dafür, finde ich. Und da spielt Anselmino halt einfach auch, Gerassi kommt wieder aus der ersten Sturmreihe entgegen auf die Zehnerposition und Anselmino spielt aber dann auch den Ball. Also er kennt die Situation, spielt mit Druck zu ihm und dann gibt es diesen unglaublichen Doppelpass mit der Hacke. Weißt du, wo dann Gerassi lässt mit der Hacke auf Bayer prallen und Bayer schaltet direkt und du denkst so, okay, das ist auf jeden Fall einfach eine Ecke zu schnell für Union. Die saßen alle komplett in Köpenick wieder im Kino.
Ja.
Und dann auch wieder das dann, wie Gerassi denn dann so da drüber lupft. Also ihr könnt euch, ihr wisst ja, es gibt uns auch da, wo ihr Podcasts auch als Video sehen könnt, gibt's alle Spielszenen dann auch zu sehen. Könnt ihr euch dann auch nochmal angucken.
Das lohnt sich. Für mich das schönste Tor war auf jeden Fall das 1-0 von Litzdoan. Also dieser Schlenzer ins Eck, da habe ich gedacht, boah, was hat Freiburg dahergegeben? Also war für mich eh schon einer der cleversten Transfers des Sommers. Frankfurt eh alles richtig gemacht, finde ich, auf dem Transfermarkt. Und jetzt hat er dann mal gezeigt, wie sehr er dann auch wirklich die Verstärkung ist. Und dann denkst du dir so, Mamouche, Ikitike, wer war das denn nochmal? Wir haben jetzt Doan.
Also das ist auch, ich hatte so den Eindruck, am Anfang hat Hoffenheim Frankfurt schon eher im Griff gehabt am Anfang des Spiels und die brauchten, die Frankfurter, genau so einen Moment, um wirklich in die Partie reinzukommen. Und das hat man bei Freiburg, ich kann das voll verstehen, was du sagst, hatten wir das ja eigentlich auch. So gerade dieser Move von außen invers, nach innen, invers ist auch ein geiles Wort.
Invers.
So nach innen ziehen und dann abschließen und das ist dann tatsächlich, wenn du mal überlegst, wie ideenlos Freiburg, da haben wir gerade gesprochen, gegen Köln. Das ist ja auch total undankbar zu verteidigen, weil du in der Regel zwei verschiedene Abwehrpositionen beteiligt hast. Du hast den Halbraum-Innenverteidiger und du hast den Außenverteidiger und die müssen irgendwie sehen, dass sie das verteidigt bekommen und entweder einer geht mit und es entsteht eine Lücke oder die müssen das irgendwie übergeben in dem Tempo und so. Das ist total kompliziert und das ist natürlich was dir dann in so einem zähen Spiel voll helfen kann und das hat Frankfurt da an der Stelle tatsächlich auch ein bisschen aufs Pferd geholfen, finde ich, gegen Hoffenheim.
Aber ich finde auch echt das Spitzenspiel gewesen. Jetzt nee, Spitzenspiel ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war ja, das waren ja die Teams, die richtig performt haben am ersten Spieltag und ich fand das schön, die gegeneinander zu sehen. Also ich fand auch, dass Hoffenheim das gut gemacht hat, dass es am Ende ein 1-3 ist, ja, passiert gegen den Bayernjäger Nummer 1 oder wie die Fans sagen, den neuen deutschen Meister. Das haben die ja dann tatsächlich schon gesungen. Nee, die haben hier schön deutscher Meister, nur die SGE war dann schon zu hören. Und ich verstehe es. Also die
stimmt,
haben echt
deutscher
begeistert.
Meister habe ich auch gehört, jo. Ja. Ja, ich finde ehrlicherweise die anderen beiden Tore, das eine Ding ist natürlich individuell richtig geil, aber dieses Tempo, was Frankfurt einfach aus dem Nichts heraufbeschwören kann und zwar auch mit einer Idee. Nicht einfach irgendwie, ja komm, Bruder, spiel den Ball lang wie früher. Das war ja immer so der Move, ne? Ja, einfach stimmt. Bums hinter die Abwehr und dann gucken wir mal mit irgendwem, der richtig Speed hat. Ich finde beim 2 und beim 3-0, das sind beides so unglaublich stark herausgespielte Tore. Diese Seitenverlagerung von Christensen, voll der Blitzmoment irgendwie. So irgendwie gestocher da auf der rechten Seite und dann diese Verlagerung in den Fuß von Bajoya. Und der schnallt das auch sofort und lässt nur so klick. Einmal der Ball so klick. Mit dem ersten Kontakt und auf einmal ist da ein Tempo in der Nummer drin. Absoluter Wahnsinn. Und Thea macht das dann auch gut. Aber dieses Tor, das wird ja dann quergelegt und Bajoya ist ja am Ende nur der Vorbereiter für Doan und trotzdem finde ich, dieser Move von ihm ist so geil, dass ihm da eigentlich auch ein Anteil gehören müsste.
Gibt mir tatsächlich ein bisschen BVB 2011 Vibes.
Ja, das hat tatsächlich, gab es da auch dieses, wo du dachtest, okay, das ist irgendwie strukturiertes Chaos.
Ja, so, ne? Und aber auch, finde ich, so dieses blinde Verständnis, ja, was du ganz extrem damals mit Mario Götze und Marco Reus hattest, aber was halt einfach auf dem Platz funktioniert hat.
Boah, das stimmt. Usun, Bajoya, und Chaby, also und auch Hugo Larsson im Moment richtig teilweise, also das haben sie jetzt gegen Hoffenheim, da haben sie es nicht so gemacht wie im ersten Spieltag, da haben sie teilweise nur über Larsson in der ersten Linie, also vor der Abwehr aufgebaut und hatten vorne 6. Alle anderen standen vorne in der vordersten Linie. Wie willst du das verteidigen? Ja. Das ist absolut, also klar, du brauchst natürlich auch irgendwie einen vernünftigen Plan, um da hinzukommen. Aber das ist einfach, und das finde ich bei dem 3-0 von Chaby. Der wird ja mit mehr oder weniger mit dem Rücken so halb verdreht zum gegnerischen Tor. So, ich würde sagen, so im Mittelkreis ungefähr, so habe ich das abgespeichert, angespielt. Und spielt dann aus dem Fußgelenk quasi um sich selbst rum den Ball nach außen auf Doan, ist es? Wieder auf Doan, genau. Ja. Wieder auf Doan und Doan bereitet da dann das Ding vor. Das ist auch einfach, das kannst du auch einfach dann nicht mehr verteidigen, weil du aus so einem total überraschenden Moment, da rechnet kein Mensch mit, dass in der Situation diese Tempoverschärfung kommt. Keine Ahnung, wie du das verteidigen sollst. Jetzt muss man sagen, finde ich, Frankfurt und Hoffenheim, wie sie gespielt haben, die Hoffenheimer, das war jetzt eher so, dass es den Frankfurtern klassisch so ein bisschen in die Karten gespielt hat, oder?
Mhm.
Also eher so, die wollten das Spiel machen und Frankfurt konnte halt dann einfach schon früh auf die Umschaltstärke setzen. Bin gespannt, wie das aussieht, wenn dann mal Augsburg da steht oder so.
Hier nochmal die Empfehlung, sich das als Videopodcast anzugucken, dann seht ihr, wie Jens versucht, diese Tore nachzustellen. Sehr spannend. Schöne Geschichte fand ich übrigens auch, dass Prömmel dann noch getroffen hat für die TSG. Wie ja, lange war der jetzt raus? Also
ja, ewig. Und auch ganz geile Bude, so, ne? Muss man sagen.
Kommt zurück.
Und das ist ja auch eine Baustelle bei den Hoffenheimern so gefühlt, ne? Irgendwie seit, die haben ja Stach abgegeben und Prömmel ist dann der Typ, der den schon, so vom Stil her kann er den schon ersetzen eigentlich.
So, jetzt denkt ihr mal eine clevere Überleitung von so schönen Spielen zu den Verlierern des Spieltags aus.
Ja gut, die Hoffenheimer sind ja irgendwie auch mit ein Verlierer des Spieltags, ne?
Weil sie verloren haben.
Sie waren, ich fand das Spiel von denen jetzt auch gar nicht so schlecht.
Ja eben. Also
es war eigentlich echt ein ausgeglichenes Spiel so.
Ja, für mich kein klassischer Verlierer.
Sie haben halt verloren, deswegen sind sie irgendwie ein Verlierer.
Also Verlierer des Spieltags sind für dich die,
für mehr kreative,
die 0 Punkte gewinnen.
Für mehr kreative Überleitung folgt mir.
Macht's lieber nicht. Lass uns über die Verlierer reden. Bei mir der erste FC Heidenheim. Ich finde, in Leipzig zu Gast 0-2 verloren, passiert. Aber die Heidenheimer haben gezeigt, dass sie vielleicht nicht mehr Bundesliga-tauglich sind. Und ich habe ja vorher schon immer gefragt, was hat Heidenheim eigentlich noch außer Leo Scienza? Und der ist ja anscheinend jetzt auch noch auf dem Sprung. Also
das kann sein.
Stand jetzt
boah,
noch nicht weg, aber er ist umworben. Und wenn sie den auch noch abgeben, weiß ich nicht, wer die in der Bundesliga halten soll.
An diesem letzten Transfer-Dings-Tag da, Deadline Day, wird wieder, also das hatte ich noch nie, aber ich glaube, meine halbe Manager-Mannschaft wird komplett weggekauft noch.
Ja, bei mir ist
unter anderem Leo Scienza habe ich auch halt.
Ja, ich bin ja eher in der zweiten Liga unterwegs, aber Martin Kaas, herzliche Grüße.
Ja, da habe ich extra drauf verzichtet, auf diese Kandidaten, diese Sillas und Cars und so, weil das war, naja, also,
wir waren bei Leipzig und Heinheim.
Ach so, ja, also Heinheim war schon wirklich richtig schlecht, ne?
Ja, also das tut mir halt auch mega leid, das zu sagen. Ich habe auch in der Sendung böse gesagt, Frank Schmidt hat ja bei Heidenheim mehr Tradition als RB Leipzig. Also der ist schon länger da, als es diesen gegnerischen Verein überhaupt gibt.
Aber dafür gab es da bei RB so eine Gänsehaut-Choreo vorm Spiel.
Auch hier nochmal der Hinweis, guckt euch das unbedingt an. Wir blenden sie jetzt ein und ich sag mal, lass uns nicht mehr über Leipzig reden. Ich drücke mal den Restart-Knopf und dann können wir über deinen Verlierer des Spieltags sprechen.
Mein Verlierer des Spieltags ist natürlich Erik ten Hag, ehrlicherweise. Und
der
Leverkusen
ist, stand
ist, hat
jetzt
zwar
noch
nicht verloren.
Trainer in Leverkusen.
Ja, das ist halt einfach komplett bescheuert auch, ne? Mhm. Dass die jetzt tatsächlich schon über den diskutieren, am zweiten Spieltag.
Ich hatte in Erinnerung, dass damals Peter Bosch beim BVB auch sehr, sehr früh gehen musste. Ich dachte auch, das wäre irgendwie erste Länderspielpause gewesen, aber es war im Dezember. Also der hat ein bisschen länger
durchgehalten. Ja, das habe ich, die Parallel-Vibes fühle ich tatsächlich auch, ehrlicherweise. Aber ich finde, das ist an der Stelle auch nicht ganz fair.
Das
also ich
ist
bin,
super unfair.
Ich bin eh Erik ten Hag-Fan. Seid ihr bei Ajax da, das fand ich richtig geil. Hat natürlich hier bei Manchester United ein bisschen Pech gehabt.
Aber wer, ganz ehrlich, wer hat Glück bei Manchester United?
Ja, das ist, genau,
also
das ist einzig,
sein einziger deine, Fehler war, dahin zu gehen.
Willst du deine Karriere beenden als Trainer, dann empfehle ich dir einen Wechsel zu Manchester United. Aber die schicken den mit der A-Jugend nach Brasilien auf irgendeine Promoreise und wundern sich dann, dass der im ersten Spiel 5 Stück kriegt.
Ja.
So. Der hat noch nie mit der Mannschaft vorher gearbeitet. Der hat die halbe A-Jugend dabei. Und seitdem ging es doch eigentlich schon bergab da, obwohl er gerade erst angefangen hatte. Und ich finde, das ist, also klar, man kann, das war wirklich eine katastrophale Defensivleistung, finde ich, von Bayer Leverkusen. Auch bevor dieses absurde Chaos da komplett entsteht. Aber das jetzt komplett an ihm festzumachen, ist irgendwie voll unfair.
Ist super. Also man muss zu ihm. Also ihm auch zugestehen, er wusste nicht, welches Team er trainieren wird. Also das ist ja, wenn du dir überlegst, du gehst nach Leverkusen, guckst dir so den Kader an und denkst so, oh ja cool, habe ich Bock drauf. Und dann guckst du 4 Wochen später noch einmal auf den Kader und denkst so, ja den Andrich, den kenne ich, aber wer sind eigentlich die anderen? Also das ist ja fies.
Ja, Palacios ist ja auch noch da, Hinkapje war ja auch noch da. Aber das ist, ich habe den Eindruck, und Robert Andrich hat ja sowas in die Richtung auch gesagt, dass es schon auch ein bisschen mit dem Charakter der Mannschaft zu tun hat.
Ja, das Ende war gefühlt irgendwie ein Paradebeispiel für unsere aktuelle Form, aktuelle Situation. Viel Chaos, keine richtige Ordnung, keiner spielt irgendwie zusammen und es war überhaupt nicht unverdient, dass wir einfach mit einem Mann mehr 2 Tore hergegeben haben. Das ist für mich unerklärlich.
Den Eindruck habe ich auch, dass aber das kann ja auch noch gar nicht zusammengewachsen sein.
Ich habe ja den Eindruck, dass alle versuchen, so schnell wie möglich da wegzukommen, die noch nicht weg sind. Und das ist ja einfach für den Spirit in so einem Team, ist das ja eine Katastrophe.
Ja, Robert Andrich hat ja auch im Prinzip sowas gesagt, dass da jeder für sich spielt. Vielleicht auch, um im Winter irgendwie gute Angebote zu kriegen, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn Leverkusen jetzt sagen würde, wir wechseln den Trainer, also das ist ja komplettes Armutszeugnis. Dann musst du doch sagen, dann hast du als Verein irgendwas falsch gemacht. Weil du hattest den Trainer ja relativ früh. Also es war ja relativ früh klar, dass Xabi Alonso nicht weitermacht. Du hattest Zeit, dir einen Trainer zu suchen und du hattest ja im Prinzip auch Zeit, dem Trainer eine Mannschaft zusammenzubauen, mit der er arbeiten kann.
Ja, und ich glaube, an der Stelle haben sie schon auch ein bisschen nach einem Profil gescoutet, was zum Rest des Teams, das noch da war, was da ungefähr zu passt. Ne? Das
muss man
also
sagen,
eigentlich
ja.
hatte ich ten Hag jetzt eigentlich schon auch so abgespeichert und er hat ja eigentlich immer auch bei den Bayern, als er da die zweite Mannschaft trainiert hat oder die U23 in der dritten Liga, hat er ja schon auch eigentlich sich den Ruf erarbeitet, gut mit jungen Spielern umgehen zu können und so. Und man muss trotzdem sagen, das ist schon echt, das was da passiert ist in Bremen, ist schon wirklich freakig. Also
ja.
Werder hat ja alles dafür getan.
Ja.
Die haben ja, also Chaos in der Abwehr ist ein Stichwort für Leverkusen, aber das, was Werder da veranstaltet hat, ist ja quasi eigentlich noch eine Schippe drauf. Ne?
Ja, man muss ja auch sagen, Werder komplett dezimiert in dieses Spiel gegangen, dann kassierst du die Gegentore, du bist in Unterzahl und dann holst du dir mit dem Schlusspfiff quasi noch den Ausgleich, spricht für Werder, finde ich.
Voll, natürlich, klar. Also für die Moral der Mannschaft so.
Auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall, aber also die sind ja mehrfach freundlich von Bayer eingeladen worden, wieder zurückzukommen in dieses Spiel und liegen trotzdem aufgrund von krassen Abwehrfehlern, also zum Beispiel Koulibaly beim 1-0, der ist 18, ja. Sie lieben ihn in Bremen und ich gönne dem Jungen das auch total, dass der dann am Ende den Ausgleich macht. Das ist so voll die geile Klammer irgendwie für dieses Spiel.
Aber ich finde, trotzdem das passt ist das dann, natürlich. Also das ist ja dann auch nochmal ein Armutszeugnis für Leverkusen, dass du einen, der halt wirklich eher durch schlechte Aktionen aufgefallen ist in diesem Spiel, dann quasi noch dazu bringst, das alles zu drehen und am Schluss dieses Stochertor irgendwie noch zu machen.
Also Niklas Stark muss die gelb-rote Karte in Kauf nehmen, weil die einen riesigen Abstimmungsfehler bei einem ganz normalen Abstoß von Bayer Leverkusen am Start haben. Dadurch gibt es dann den Elfmeter.
Da habe ich mich aber auch gefragt, der war ja schon der Ersatz für Friedel.
Ja, ja, das also, ist ein Riesenproblem für Werder. Total. Ja, und ich meine, Marc Flecken leitet, habe ich so den Eindruck, vorher wurde Werder schon stärker, weil Leverkusen sich so ein bisschen zurückgelehnt hat. Aber Marc Flecken, mit der Torwart von Bayer Leverkusen, der läuft da ja einfach so uninspiriert unter Ball durch. Ja? Und so denkst du, alter Schwede. Und Marc Flecken hat ja den allergeilsten Torwartfehler, den ich je gesehen habe, begangen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Da war der Torwart in Duisburg und haben die gegen Ingolstadt gespielt. Und dann hat Duisburg ein Tor gemacht und Marc Flecken hat nicht mitgekriegt, der da spielt schon wieder was. Wo der in sein Tor gegangen ist, die Trinkflasche nimmt und steht da schön entspannt im Netz
und
trinkt ein und dreht sich so um und dann liegt auf einmal der Ball im Tor.
Ja, da das haben wir auch geil. Am Samstag nochmal drüber geredet. Ist für mich nicht der geilste Torwartfehler, aber auf jeden Fall Top 3.
Ja, also es war, ist ja irgendwie auch, ich mag den total, wirklich. Der ist auch ein richtig guter Torwart. Aber solche Freak-Aussätze hat er zwischendurch da drin und das war irgendwie total symptomatisch. Und ich gönne es Werder, dass die Fans, liebe Werder-Fans, dass ihr das so feiert wie ein Sieg. Aber es gibt auch immer noch echt krass viel zu tun.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja dann auch nur noch diesen einen Tag, den Deadline-Day, um da vielleicht auf dem Transfermarkt noch was zu tun.
Ja.
Horst Steffen ist auch einer.
Eigentlich einen Stürmer noch, ne, oder?
Auf jeden Fall. Und Horst Steffen ist auch so einer, also der hat sich total gefreut über dieses 3-3, aber ich denke mir auch so, was habt ihr, also ihr lotst den nach Bremen und dann...
Ja, das ist auch absurd.
Das hin?
Das ist wirklich bescheuert. Ja. Also das ist so, du, weil, keine Ahnung, holst dir den jemanden, der potenziell Chefmechaniker bei Ferrari werden kann, bringst ihn in deine Garage, da steht dann so eine Karre auf so Ziegelsteinen aufgepoppt und du sagst so hier, bitte morgen.
Ja, unser Kollege Holger hatte auch einen schönen Vergleich mit Ten Hag, dass so im Prinzip, du holst dir jemanden, sagst, bau mir ein Haus, aber bitte morgen.
Ja.
Also wirklich so im Prinzip, hier sind die Steine, baust zusammen. Aber ja, also wir sind uns einig, beide Teams haben auf jeden Fall noch viel zu tun.
Ja.
Ich würde mal sagen, wir kommen zu was Schönerem wieder.
Noch schöner?
Noch schöner. Die Choreos des Spieltags.
Noch schöner als die Freude der Werder-Fans über diesen Last-Minute-Ausgleich.
Ja. Noch schöner fand ich zum Beispiel die Freude der Köln-Fans, dass sie wieder in der Bundesliga sind. Und auch die Freude der HSV-Fans, dass sie das erste Bundesliga-Heimspiel hatten.
Und dann wurde das Spiel angepfiffen.
Aber die Choreo vorher war wirklich
das
schön.
Das war voll geil, ja, ja.
Und ich hatte auch, selbst bei St. Pauli gab es ja so eine kleine Choreo, da war so ein Mann auf einem Pferd zu sehen. Und ich habe das so interpretiert, beim letzten Derby in der zweiten Liga hatte der HSV ja diese Festung Volkspark-Choreo. Die damals ist auch total viral gegangen, war auch eine super schöne Choreo. Und dass St. Pauli jetzt so quasi ein trojanisches Pferd gebastelt hat, um diese Festung zu stürmen, war meine Interpretation. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn das nicht stimmt.
Vielleicht wisst ihr es ja, weil ihr sie mit vorbereitet habt. Dann
aber
sagt uns Bescheid.
Der Plan ist aufgegangen.
Voll.
Und also nicht mal in einem trojanischen Pferd, sondern es war ja wirklich vorher viel gesagt worden, St. Pauli geht zum ersten Mal als Favorit in das Derby und so ein bisschen... Also für mich war das so ein bisschen St. Pauli groß geredet, weil die sind jetzt auch erst vergangene Saison aufgestiegen. Die waren jetzt nicht so weit weg vom HSV. Aber von der Leistung auf dem Platz her, meilenweit entfernt. Die sind viel weiter in ihrer Entwicklung.
Ja, na klar. Total. Und ich finde diese, also wie sehr der HSV die Bundesliga zurückgesehnt hat, hast du bei diesem einen Tor von Königsdörfer gehört, was dann nicht zählt wegen knapp abseits, wie das Stadion explodiert ist.
Da war doch die Tormelodie, glaube ich, schon so zu hören
genau,
und dann wurde es nochmal zurückgeführt.
Und das war ein, also das, ich habe gedacht, okay, jetzt explodiert hier, ich habe es im Audiostream gehört, ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich mal aufhören. Wo ist der Rauschstärkeregler? Hilfe! Das war geil.
Ey, das war richtig geil. Ja. Ich hätte es dem HSV auch gegönnt, dass er dieses Erfolgserlebnis dann noch mitnimmt. So wartet er immer noch auf sein erstes Bundesliga-Tor seit dem Wiederaufstieg kann man gar nicht sagen, oder? Die sind ja zum allerersten Mal jetzt aufgestiegen.
Seit dem ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte. Genau. Das klingt aber auch wieder ein bisschen zynisch.
Das
aber
klingt böse, ja.
Also tatsächlich finde ich, hat man in dem Spiel, Gladbach war einfach am ersten Spieltag mega harmlos. Und auch da war ja, wenn es irgendwie ein bisschen Tempo gab, hat auf einmal der HSV echt ein bisschen geschwommen. Und das war jetzt ja wirklich, also du hast beim 2-0 und es wird ja vorher auch ein Tor von St. Pauli zurückgepfiffen. Wegen so einem, also meiner Meinung nach kein Foulspiel, das Ding muss eigentlich zählen.
Ja, also wenn überhaupt, ist das kein Offensivfoul. Wenn du genau, da einen Foul siehst, genau, ist es
dann,
kein
ja,
Offensivfoul.
Stimmt, hast du recht. Dann ist es kein Offensivfoul, sondern andersrum. Aber beide Male ist es halt einfach ein das ist ja auch kein plumper langer Ball, sondern da ist halt einfach die Idee, in die Schnittstelle zu spielen. So, und beide Male und beim 2-0 ist es dann halt Toruna Riga, der halt einfach Hutunji komplett aus den Augen verliert, innerhalb von ein paar Sekunden. Also eigentlich hat er eine gute Position. Hutunji läuft voll clever, so leicht quer und hat dann genau die, also eine Riesenlücke in der Dreierkette da im Dreierverbund. Und das ist einfach was, wo St. Pauli drauf gelauert hat, also die hatten die komplette Spielkontrolle, obwohl sie es diesmal aus einer viel tieferen Ordnung gemacht haben, HSV mal machen lassen. HSV hat auch irgendwie so pseudomäßig versucht zu pressen und die Intensität war schon hoch, aber was hat der HSV sonst? Habe ich mich gefragt. Mhm. Also was ist eure Idee, damit ihr St. Pauli wirklich gefährlich werdet?
Ich muss auch echt sagen, ich habe nach dem Pokalspiel von St. Pauli gedacht, es sind die gleichen Probleme wie in der vergangenen Saison und diesmal könnte es eng werden. Also hinten okay, aber du hast niemanden, der die Tore schießt. Nach den ersten beiden Spielen würde ich mich da ein bisschen korrigieren und ich finde auch die Verpflichtung von Martin Kras einfach super clever. Ja. Die haben sich einen super starken Magdeburger Spieler da mit reingeholt. Der hat ja dann auch direkt gespielt, der wurde eingewechselt. Der passt dahin. Also, ja.
Alles geil. Ich bin halt bei so Transfers aus der zweiten Liga, will ich erst einmal 3-4 Spiele sehen, um zu gucken, ob das Niveau Bundesliga an der Stelle auch gehalten werden kann.
Ja, muss man natürlich auch sagen, der hat vergangene Saison auch noch gegen den HSV gespielt. Ja. Also ja, das war jetzt nicht der große Gegner. Er hat nicht gegen den BVB auf dem Platz gestanden. Aber dafür haben sie da andere Neuzugänge gehabt, die eben schon geliefert haben. Also ich mache mir Stand jetzt keine Sorgen mehr um St. Pauli.
Also ich gehe so weit, auch nach dem BVB. Eigentlich habe ich das schon nach dem BVB-Spiel gedacht, weil das wirklich, das war so eine krasse Weiterentwicklung nochmal. Auch jetzt ja. Fujita mit der Vorbereitung, das ist ja derjenige, der diesen cleveren Ball spielt. So, und das ist auch, das ist so eine Verstärkung. Und das ist so ein gutes Scouting, das dahinter steckt. Ich gehe so weit zu sagen, das ist jetzt schon ein bisschen steil, die These, aber St. Pauli hat das Zeug, um die Conference League mitzuspielen in dieser Saison.
Boah, ja, gehe ich nicht mit. Doch. Ich bin bei...
Blessin ist ein, das ist ein, der, ich bin so ein Riesenfan von dem. Das ist wirklich, das
ich
ist der, der HSV hat ja sogar gemessen an den Transfermarktzahlen jetzt noch einen höheren Marktwert als St. Pauli.
Aber, also, ich finde ja, ich sag ja oft, wenn du nicht gerade absteigst aus der Bundesliga, spielst du eh international. Das ist ja gefühlt mittlerweile so. Ich würde es St. Pauli ehrlicherweise wünschen, dass es nicht passiert, weil, du hast es gerade schon erwähnt, dann geben sie wieder einen super Trainer ab, mit dem eigentlich alles funktioniert. Ich weiß nicht, ob der dann bei St. Pauli bleiben würde. Und ich bin auch noch nicht davon überzeugt, wir haben es bei Heidenheim vergangene Saison gesehen, wir sehen es vielleicht bei Mainz diese Saison. Es ist nicht immer ein Segen, im internationalen Geschäft unterwegs zu sein, vor allem wenn es nur die Conference League ist. Bei der, ich weiß nicht mal, ob sich das finanziell lohnt.
Das wird schon, glaube ich, braucht ein bisschen, bis sich das so richtig lohnt. Auf der anderen Seite, wenn du mal überlegst, auf welchem Einnahmenniveau vorher St. Pauli so unterwegs war, vor dem Bundesliga-Aufstieg, glaube ich, kann man sagen, sowas wie irgendein Europapokal wird immer positiv sein für den Verein, auch finanziell. Und die haben jetzt ja angefangen, richtig Geld, also für sie ihre Verhältnisse richtig Geld auszugeben. Ne? Ich will mal Tein Kars, 4 Millionen sogar, ne? Oder 4,5 sogar?
Ja, ich meine, das Angebot waren 4 Millionen, diese Mail.
Die das, was in der Mail stand, genau.
Ja, genau. Ja. Also ich habe die Mail nicht gelesen, ich habe nur Berichte über die Mail gelesen und ich glaube, da hieß ja. es 4 Millionen.
Also ich bin auf jeden Fall, sehr überzeugt von St. Pauli. Das kann ich jetzt schon sagen, nach dem zweiten Spieltag.
Wir sind darauf gekommen, weil ich gesagt habe, für mich war das die schönste Choreo, so. Die es da im Hamburg-Derby gab. Jetzt hätte ich gern von dir noch einen...
Ja, also unschlagbar ist natürlich die von Leipzig.
Restart, das machen wir nochmal.
Also das ist, ja, das passt auch irgendwie zu unserer Folge hier oft.
Jetzt
also,
beschreib die doch mal.
Ja, also das ist einfach so ein hochgezogenes Banner, gewesen, über der Leipzig-Kurve.
Kann man das als Banner bezeichnen, wenn es fast komplett durchsichtig ist?
Ja, oder eine Gardine, irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und da war halt so ein Knopf drauf gedruckt, so ein Button, ne? Mhm. Press stand da auf dem Button, glaube ich. Mhm. Und ein Finger daneben, der auf diesen Button drückt. Und da stand dann, nee, Restart stand
Restart
auf dem Button.
Stand drauf, ja.
Auf dem Button stand Restart. Ja. Also da haben wir auf jeden Fall wirklich kreativere Choreos an diesem Wochenende gesehen.
Zum Beispiel?
Also ich fand auch diese Brustring-Choreo in Stuttgart fand ich überragend.
Die fand ich auch mega
geil. Boah, Stuttgart ist auch richtig geil, einfach so vom so diese Begeisterung da im Stadion und so, dass die.
Ich fand auch die Trikots so schön. Also ich fand das wirklich eine schöne Idee. Die waren ja, wenn man sie von weitem gesehen hat, komplett weiß und einfach nur dieser rote Brustring. Weil
genau. Ja, und die Choreo war ja daran angelehnt quasi, ne? Also du hast dann ganz viel weiß mit so Fahnen, weiße Fahnen gehabt im ganzen Stadion, außer im Gladbacher Gästeblock, der war ausgeklinkt, aber ansonsten das ganze rund und dann halt der rote Ring quasi als Symbol dargestellt, das fand ich, also auch weil es halt einfach so eine Riesen-Choreo war, das ist ja auch nicht total alltäglich.
Die Helden dieser, also das war ja 100 Jahre Brustring, das sie gefeiert haben, und dann sind die Helden aus diesen 100 Jahren noch hochgezwungen worden, also ja, fand ich auch geil.
Das war schon echt ein Gänsehaut Move, so. Das war gut.
Aber bei den Trikots fand ich das nämlich so clever, weil ich zuerst dachte, ach cool, ohne Sponsor sogar. Und wenn du die aber von Namen gesehen hast, war der Sponsor drauf, in weiß.
Ja, das stimmt.
Weiß auf
das
weiß
konnte man
quasi
so leicht sehen.
Also das war halt wirklich, ich habe kurz überlegt, ob ich mir so ein Trikot nicht kaufen soll. Ich finde die wirklich schön.
Wie schön fandest du denn das Spiel des VfB?
War auch zäh, aber war halt auch wieder gegen Gladbach. Ich glaube, da müssen wir uns einfach dran gewöhnen, dass Gladbach-Spiele in dieser Saison zäh werden. Dann die frühe Verletzung von Dennis Undorf, dann habe ich so, wir haben im Vorabgespräch vor dem Spiel schon drüber geredet, die müssen jemanden finden, der Tore schießen kann. Dann verletzt sich Undorf. Dann hat unser Reporter gesagt in der Halbzeitpause, ich gebe mal eine Suchmeldung raus, ob Demirovic da irgendwo unterwegs ist. Und dann hast du halt echt so gedacht, also wollte Made weg, Undorf verletzt, Demirovic nicht auffindbar. Was machst du? Wer soll denn da Tore schießen? Und auf Gladbacher Seite ja im Prinzip auch. Du hast den Kleindienst verletzt, Tabakovic war auch nicht im Kader.
Ich glaub, naja, der war krank. Genau. Magen-Darm oder irgendwie sowas.
Genau, und dann denkst du dir so, Player weg?
Naja, Mancino haben sie ja auch geholt.
Ja, der hat ja Undorf dann kaputt gemacht.
Ja, also ich fand Gladbach trotzdem besser als den VfB.
Ich auch.
So insgesamt. Irgendwie ruhiger. Ich finde, beim VfB hat man halt genau das gesehen, so dass die so die ganze Zeit irgendwie rumbasteln und basteln müssen. Auch die Nummer Führig eingewechselt für Undorf, spielt dann auf der 10, nicht auf dem Flügel wie sonst, spielt halt auf der 10 und wird dann auch wieder ausgewechselt, weil Sebastian Hoeneß wohl gedacht hat, okay, nee, das ist jetzt nichts, der Jovanovic, dann Lazar Jovanovic reingebracht, der auch ein ganz junger Neuzugang. Und das, also Sebastian Hoeneß, no offense, hat auch jetzt wieder den Siegtorschützen eingewechselt.
Chema
Andres, genau. Und das hat am ersten Spieltag mit Thiago Tomasch ja auch schon gemacht. Also der hat nach wie vor Impact auf das, was da beim VfB passiert. Aber trotzdem habe ich so den Eindruck, okay, hat Sebastian Hoeneß selbst ja auch nachher noch gesagt, wir brauchen hier unbedingt noch wen.
Vor allem hat er das auch zu einem Zeitpunkt gesagt, am Anfang hieß es ja, dass Undorf wohl gar nicht so lange ausfällt. Der hatte selbst ja kein so schlechtes Gefühl. Jetzt Innenbandriss im Knie und er ist irgendwie bis zu 6 Wochen wahrscheinlich weg.
Würdest du denn eher einen Stürmer oder eher ein irgendwie offensives Mittelfeld, also irgendwie so eine Art eher Spielmacher holen?
Ja, im Prinzip brauchst du ja alles. Also einen haben die Stuttgarter ja schon jetzt verpflichtet, Boanani aus Nizza.
Okay.
Ich habe auch was gelesen, an 2 anderen sind sie noch dran. Also man hat nach Nick Woltemade, das war ja auch schon sehr kurzfristig. Das heißt, ab Donnerstag war das ja, glaube ich, klar. Donnerstagabend,
ja, kam das auf einmal.
Genau. Und dann hattest du da ja schon sehr wenig Zeit, um Woltemade-Ersatz zu finden. Dann hast du jetzt am Samstag dann halt das Problem noch dazu bekommen. Undorf musst du jetzt auch erstmal noch irgendwie ersetzen. Und dann ist halt die Frage, was ist am vorletzten Transfertag überhaupt noch auf dem Markt oder dann am letzten?
Ja, und alle wissen jetzt, wie viel Geld der VfB da irgendwie rumliegen hat, ne?
Genau.
Das kommt auch noch dazu.
Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Berater da jetzt anruft und sagt, ey, ich hätte auch noch einen und der kann da spielen und der kann da spielen.
Ja, also ich bin der Meinung, sie brauchen auf jeden Fall nicht nur einen Stürmer, auch wenn das natürlich jetzt durch Undorfs Ausfall, da gibt es ja im Moment eigentlich nur noch Demirovic, wenn du ganz ehrlich bist.
Ja.
Das drängt natürlich krass, aber eigentlich so diese Zehnerrolle, dieses Spielgestaltende, finde ich, fehlt Stuttgart auf jeden Fall auch, weil das hat man jetzt gegen Gladbach auch gesehen wieder, finde ich. wenn du Karasor und Stiller halt ganz gut aus dem Spiel, und Stiller macht ja keine schlechten Spiele, nie. Er kriegt halt nur nicht diesen spielgestaltenden Impact hin, weil dem ständig ein oder zwei Leute stehen ihm auf den Füßen rum.
Ja, das hat sich auch rumgesprochen, dass ja, er das genau. eigentlich kann.
Und,
ja.
und da war, das war in dieser Vizemeistersaison, war es halt ganz oft so, dass du konntest die Ebene danach einfach nicht fassen, weil da war dann, entweder ist dann Undav in diesen Zehnerraum gekommen, hat einen Ball abgeholt, oder Guirassy, beide, führig vom Flügel da rein, Mio turnte auf einmal darum, also das war so variabel, und da sind die statischer geworden. Auch natürlich, weil sie halt Guirassy, vielleicht ja. der wichtigste Spieler so dafür, weil sie den halt verloren haben, führig eingewechselt worden, wieder ausgewechselt worden, auch nicht gut drauf. Deswegen würde ich sagen, also irgendwie ein Spielgestalter, der im Bestfalle natürlich auch irgendwie noch guter Scorer ist, das ist so, finde ich, das Wichtigste, und deswegen ist das mit der Verpflichtung aus Nizza jetzt vielleicht auch eine ganz gute Idee.
Falls dir sonst noch einer einfällt, könntest du ja mal durchklingeln beim VfB. Ich glaube, die sind dankbar für Hinweise. Lass uns doch einfach mal noch in die zweite Liga kurz schauen. Mhm. Hannover 96, das einzige Team, das da bisher perfekt durchgekommen ist, schon wieder gewonnen, trotz Rückstand am Wochenende. Dann in der Tabelle auf Platz 2 der FC Schalke 04.
Ich habe dir gesagt, das kann sein, dass die überraschen. Und es ist tatsächlich...
Also, ich bin überrascht.
Bist du?
Ja, ich bin überrascht, wie gut Schalke auf einmal Fußball spielen kann. Ich meine, jetzt war es halt auch ein bisschen Glück dabei. Du hast diesen Elfmeter, dadurch gewinnst du in Dresden mit 1-0.
Im Moment hat Schalke halt einfach so Momentum-Sahne, ne? Genau. Muss man einfach sagen. Auch das gegen Bochum, das Ding da, das gewinnen die niemals. Wenn ich Finn Porater den Ball statt zur Eckfahne, wo der normalerweise hingeht, seinen Mitspieler anschießt, damit er ins Tor geht. So. Und so ist das halt mit dem VAR auch. Der Schiedsrichter sagt ja eigentlich ganz klar, der steht ja auch gut. Mhm. Ja, weiterspielen. Ja, und dann schaltet sich der VAR ein, finde ich, berechtigter Elfmeter am Ende.
Voll.
Und ich bin noch nicht so ganz bei dir, dass ich sage, Schalke kann gut Fußball spielen. Die können richtig gut verteidigen, ultra stabil. Nach vorne war mir das gegen Dresden auch wieder viel zu wenig. Also Nikola Katic, Innenverteidiger, hat die meisten Torschüsse bei Schalke.
Ja, finde den Fehler. Aber wenn du viele Standardtore machst, dann ja, reicht das ja auch
am Ende. Aber das kann ja nicht das einzige Mittel sein. Also auch da weiß man ja nicht, was da jetzt, vielleicht hört ihr die Folge und Schalke hat schon 3 neue Offensive. Keine Ahnung, kann alles am letzten Tag noch passieren. Musa Silla, da gibt es jetzt ja offenbar auch wieder irgendwie so eine crazy Wende. Das hängt da vielleicht auch noch ein bisschen vom Personal ab. Mir fehlt noch auch so ein bisschen die Idee.
Aber
die
auch da ist ein neuer Trainer, der jetzt erst 4 ja, Spieltage plus bekannt
ist. Ja, das größte Problem hat er gelöst, muss man mir lassen. Die sind einfach mega stabil.
Ja, eben. Und das unterscheidet sie halt von so Kandidaten wie Hertha BSC oder Bochum, die ganz unten in der Tabelle stehen. Und Nürnberg hat den ersten Punkt der Saison geholt. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir uns wiedersehen nach der Länderspielpause, ob Miro Klose dann noch Trainer ist.
Du hast es ja schon predicted in der allerersten Folge dieser Saison.
Ich habe mich sehr über die Erwähnung am Donnerstag gefreut. Ich dachte auch eigentlich, dass wir am Sonntagabend hier sitzen und sagen, ja, war genau
das
so.
Das war's. Ja.
Er hat dann jetzt immerhin den Punkt auf dem Konto. Aber
was ich nochmal sagen muss, ne? Wir haben ja in der allerersten Folge ziemlich Preußen gehatet.
Mhm.
Alter, ist das ein geiler Fußball mit den Mitteln. Also Alexander Ende galt ja immer schon so der neue Trainer von Preußen, aus Verl gekommen, immer schon so ein bisschen als Geheimtipp-Shooting-Star. Der zeigt gerade, dass er das wirklich ist. Ich finde das unnormal. Mit den spielerischen Möglichkeiten, welche Dominanz. Klar, auch irgendwie mit Oliver Batista Meyer, voll der clevere Transfer.
Ja.
Aber Joshua Mee ist jetzt am Wochenende 2 Buden gemacht. Der war vorher schon da. Also, liebe Preußen-Fans, no offense. Sorry, ich bin mir schon am zweiten Spieltag sehr sicher, dass mit dem Fußball, den die spielen, können die eigentlich nicht absteigen. Also das wäre wirklich, wirklich strange.
Nee, fände ich auch komisch. Ich weiß aber, also ich hätte auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Hertha halt da unten drin steht.
Aber
es sind 4 Spieltage.
Ja, es sind 4 Spieltage, das stimmt. Aber da könnte es auch tatsächlich, was denkst du, könnte es eng werden für Stefan Leitl? Da gibt es ja gar keine Entwicklung, da tut sich ja gar nichts.
Also ich sag mal so, bei Hannover ist er mit einer besseren Bilanz rausgeworfen worden.
Gut, es war Hannover.
Ich glaube, er kriegt die Länderspielpause noch, obwohl ich das auch immer so fadenscheinig finde, weil ich denke, du hattest eine komplette Vorbereitung. Aber dann ist das Transferfenster zu, dann hast du dein Team zusammen, dann weißt du, womit du arbeiten kannst, gibt ihm noch die Länderspielpause und dann vielleicht hat er eine Idee, weil bisher... hatte sein Team nicht so viel.
Ich war davon überzeugt, dass der eigentlich schon lange eine gute Idee hat für dieses
Ich
Team.
Auch.
Aber das ist ja wirklich...
Ich auch.
Also am ersten Spieltag habe ich gedacht, okay, die haben sich schön von Schalke überrumpeln lassen, aber das sieht ja gegen alle anderen Gegner auch nicht anders aus.
Andererseits gegen Elversberg haben sie sich bis auf das allererste Spiel immer schwer getan und dürfen jetzt im DFB-Pokal dann direkt nochmal gegen Elversberg ran.
Genau.
Im Oktober vielleicht sprechen wir dann darüber. Für alle, die den Podcast als Video gucken, blenden wir jetzt mal alle Paarungen ein. Für alle anderen verlinken wir sie einfach in den Shownotes, würde ich sagen. Weil nach meiner Uhr ist Länderspielpause.
Schade. Ich hätte gern weitergemacht.
Wir machen auch weiter, versprochen. Wir sind auf jeden Fall nach der Länderspielpause wieder da. Wir hören uns fleißig in der Sportschau-App die Spiele von Deutschland an. In Bratislava am Donnerstag gegen die Slowakei, am Sonntag dann in Köln. Schön, gegen Nordirland.
Ich habe eine Karte.
Du hast eine Karte?
Ja, ich gehe gucken.
Hast du auch eine für mich?
Nein.
Okay, danke.
Aber vielleicht kann ich dir noch eine organisieren, muss ich mal gucken.
Nee, ich bin ehrlicherweise über die Länderspielpause im Urlaub.
Aha.
Aha.
Da schau her. Ja. Urlaub, so, so.
Urlaub.
Ja gut, du hast natürlich hier die Stellung gehalten, als ich im Urlaub war, deshalb alles fein.
Genau. Und ich hoffe, ich komme dann gut. Sehr gebräunt wieder. Und auf jeden Fall freue ich mich darauf, wenn die Länderspielpause vorbei ist und wir dann auf den dritten Spieltag in der Bundesliga und den fünften in der zweiten Liga gucken.
Ja, ich freue mich da auch schon wieder drauf.
Bis bald.